ARD.
Also da kriege ich auch Schnappatmung, dass es Schulen geben soll, die die Lesezeit mit einem Gong beginnen und alle an der Schule lesen zur gleichen Zeit. Und dann nach 20 Minuten ertönt der nächste Gong und dann hören sie wieder auf. Das hat für mich was mit Käfighaltung zu tun.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. In der heutigen Folge geht es um Schulentwicklung und innovative Ansätze in der Führung von Bildungseinrichtungen. Wir möchten herausfinden, welche Maßnahmen SchulleiterInnen ergreifen können, um ihre Schulen zu Orten zu machen, in denen Kinder nicht nur lernen, sondern auch ihre individuellen Potenziale entfalten können. Anna Fröhlich ist Schulleiterin einer Grundschule. Seit sie die Schule leitet, hat sie mehrere Reformen initiiert, die die Lernkultur grundlegend verändert haben. Unter ihrer Führung wurde die Schule mehrfach für innovative Ansätze im Bereich der Digitalisierung und der individuellen Förderung von SchülerInnen ausgezeichnet. Liebe Anna, schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
Hallo Bob, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen ins Gespräch kommen.
Wie kommt man eigentlich heutzutage noch darauf, Schulleiterin zu werden?
Das ist die beste Frage zu Beginn. Man kommt da drauf, weil man eigentlich, also ich zumindest schon seit meiner eigenen Grundschulzeit selber Grundschullehrerin werden wollte und das auch sehr erfolgreich geschafft habe. Und in der ersten Zeit, als ich eine Klasse hatte und im jahrgangsgemischten Lernen tatsächlich beginnen durfte, in Jahrgang 1 bis 4 gemischt, habe ich mehr und mehr gemerkt, dass das Organisatorische, das Strukturelle kombiniert mit möglichen Gedanken zu Schulentwicklung gepaart genau das ist, was ich eigentlich immer schon machen wollte, nämlich Schulen so zu begleiten, dass hoffentlich morgens alle kommen und sich freuen, nachmittags alle gehen und sich auch freuen und wir partizipativ, also wirklich partizipativ miteinander Schule gestalten können und zu einem Ort machen können, wo Kinder nicht nur lernen, Erwachsene nicht nur lernen, sondern auch in Beziehung gehen können.
Ich habe das auch deshalb gefragt, weil man ja oftmals hört, dass Schulleiterstellen auch unbesetzt bleiben, weil sich die Leute das nicht antun wollen. Und zwar selbst dann, wenn ja durchaus auch monetäre Erwägungen da eine Rolle spielen können. Also mit anderen Worten, man verdient jetzt im Gymnasialbereich als Abteilungsleiter A15, dann später als Schulleiter sogar A16. Aber selbst, obwohl das so ist, gibt es einfach Probleme, Stellen zu besetzen.
Du hast recht, also es hat monetär, es ist eigentlich sehr charmant. Also es ist genügend Geld da, wenn man da arbeiten möchte. Ich glaube, es hat erstens damit etwas zu tun, dass unsere Rolle als Schulleitung sehr multiperspektivisch geworden ist. Also es ist nicht mehr nur die übliche Administration, sondern es kommt halt, also wenn wir durch die Räume einer Schule gehen, dann haben wir in jedem Raum unterschiedliche Aufgaben zu bewerkstelligen und die werden halt immer mehr. Und zusätzlich, finde ich, ist es weiterhin so, dass die einzelnen Bundesländer und auch Gesamtdeutschland zu wenig dafür tut, den Job so attraktiv zu präsentieren, dass man wieder Lust darauf bekommt. Und das ist etwas, wo ich stark für kämpfe, schon seit vielen Jahren, das Positive auch in den Vordergrund zu stellen, was es überhaupt bedeutet, eine Schule zu leiten und führen zu können, und zwar auch in der Gemeinschaft. Wir müssen miteinander Schule gestalten, auch über die Grenzen der Schule hinaus, mit anderen Schulleitungen. Aber der Job ist einfach, also er wird immer sehr negativ bespielt. Und das ist, es muss wieder dahin gekommen werden, dass es etwas sehr Befriedigendes sein kann, in Schule zu arbeiten und man ganz viel daraus auch für sich mitnehmen kann. Und es ist sehr befriedigend manchmal auch. Da ist zu wenig da. Also da ist zu wenig, man hört uns auch zu wenig zu.
Da muss ich nochmal nachhaken, weil du hast gerade von Präsentation gesprochen. Etwas präsentieren, was per se befriedigend sein kann, ist ja nochmal was anderes, als zu sagen, es geht nicht nur um die Präsentation, sondern auch um die Bedingungen. Ne? Das haben wir als Lehrkräfte ja auch. Ich reg mich immer wieder über die Repräsentation von Lehrkräften, zum Beispiel bei der Lehrkräftegewinnung, auf. Und wir müssen jetzt auch nicht ewig drüber diskutieren, aber so nach dem Motto, keine Lust heute zu arbeiten, werde doch Lehrer, ja, und die Konnotation, die da mitschwingt. Also du siehst es aber eher als eine Frage der Präsentation des Berufsbildes als eine Veränderung der Bedingungen. Denn wenn sich die Bedingungen verändern würden, dann müsste das ja auch heißen, dass vielleicht die Personen, die es machen, selber schon mit einer anderen, positiveren Sicht auf die Dinge vorangehen.
Ich sehe das beides. Natürlich muss das System Veränderungen bekommen, damit wir in diesem System als Schulleitungen auch mehr Handlungsspielräume bekommen. Das ist ganz klar. Ja, also immer nur das zu präsentiert zu bekommen, was ich Menschen, die leider nicht in Schule sind oder nicht mehr in Schule sind, überlegen. Also wenn ich jetzt jüngst an den Leseerlass in NRW denke, wo sich Menschen überlegt haben, dass man 3x20 Minuten in der Woche eine Lesezeit einführt, dann stelle ich mir die Frage, wer sich das überlegt hat und ob es nicht einfach auch andere Projekte und Initiativen innerhalb der Schule gibt, die das noch viel besser abbilden, als 3x20 Minuten zu lesen. Gleichzeitig haben wir als Schulleitungen wenig Spielräume, Schule eigenverantwortlich zu leiten und auch eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen. Uns wird da viel zu wenig Entscheidungsfreiraum zugesprochen. Wobei man doch eigentlich denken müsste, dass das, was wir schon geleistet haben, um überhaupt in Schulleitung gehen zu dürfen, schon etwas bedeutet und wir auch Verantwortung zugeschrieben bekommen, aber die gleichzeitig nur in einem ganz kleinen Rahmen ausführen dürfen.
Kannst du mal ein Beispiel dafür geben, wo du gerne Entscheidungsspielraum hättest, aber eigentlich zu wenig hast?
Ja, in den Finanzen. Die sind unglaublich restriktiv. Erstmal haben wir ganz wenig Möglichkeiten, überhaupt Geld zu bekommen. Also ich fangen wir an mit einem Fortbildungsbudget, was wir als dreizügige Grundschule jährlich bekommen, maximal 1.600 Euro. Muss ich ganz schwer atmen, wenn ich diese Zahl sage, weil das nichts ist. Ja, also wir stellen uns vor, wir haben 2 pädagogische Tage im Jahr. Dafür möchten wir gerne einmal jemanden einladen, der uns wirklich thematisch unterstützt. Und bitte?
Ach so, ich habe jetzt gesagt beflügelt, aber thematisch unterstützt ist auch gut.
Ja. Nee, also beflügelt, genau, und uns weiterbringt in unserem Denken und. Da ist das Geld weg. So, da habe ich gar keine andere Chance mehr. Wenn ich das Geld aber zum Beispiel eigentlich gerne sparen würde, weil ich sage, wir sind in einem Schulentwicklungsprozess, der ja übrigens auch nicht nur 1 oder 2 Jahre dauert im besten Fall, sondern längerfristig angelegt ist, kann ich das Geld aber nicht ansparen, sondern bekomme dann immer nur die Differenz wieder überwiesen. Das heißt, ich komme nie über den Betrag X, den ich zugeschrieben bekomme. Und da fängt bei mir die Schnappatmung an, weil es überhaupt, also ich komme da gar nicht raus. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, innovativ zu denken. Ich meine, ich brauche ja Menschen, die uns beflügeln, so schön, wie du gesagt hast. Und das ja auch genau richtig so ist. Das können wir nicht alles aus dem eigenen rausschöpfen. Das geht einfach nicht. Zusätzlich ist es so, dass wir natürlich auch andere Gelder und andere Etattöpfe haben, die aber auch so gedeckelt sind, dass ich immer erstmal gucken muss, ich muss 3 Angebote einholen, die muss ich präsentieren, dann muss ich wieder warten, bis man die freigibt. Ja gut, dann ist da ein Vierteljahr ins Land gegangen und dann sagt die eine Kollegin und der nächste Kollege und die Fachschaft, wir wollten eigentlich damit schon längst starten. Das ist total nervig.
Ich war letztens in München bei der Frauenzeitschrift Freundin, die zusammen mit Procter & Gamble, also diesem Unternehmen, und Rossmann eine Initiative gestartet hat, die heißt Zukunft mitgemacht. Die haben, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit 1 Million eingesammelt. Und die Schulen können sich dafür bewerben und entsprechend Gelder ausgezahlt bekommen, also mehrere 10.000 Euro. Jetzt sehen das natürlich Menschen auch kritisch und sagen, na ja, aber damit kauft sich das Unternehmen in gewisser Weise ja auch in die Bildung ein. Oder man könnte sagen, na ja, der pragmatische Ansatz wäre, wir haben das Geld nicht. Umso besser, wenn Unternehmen hingehen und sagen, wir finden das auch wichtig, wir geben diese Gelder. Da würde mich mal dein Urteil interessieren. Wie stehst du dazu, dass es solche Initiativen zum Beispiel gibt? Gibt natürlich auch andere von Stiftungsverbänden, die natürlich in gewisser Weise aber auch ein Unternehmen hinter sich haben, das sich dadurch präsentiert. und so weiter. Wie siehst du das?
Ja, jetzt hast du es mir vorweggenommen. Das hätte ich nämlich jetzt genau gesagt. Es ist ja nicht immer nur eine Marke und ein Unternehmen, was dahinter steckt, sondern auch Gewerkschaften, Initiativen, Stiftungen und so weiter. Und das ist total richtig, dass es diese Menschen gibt, die sich für Schule und für all das, was damit zu tun hat, einsetzen. Das fängt ja im Kleinen an. Ich habe mich gerade gestern für den Sparkassen-Azubi-Preis bei uns in der Stadt beworben. Mhm. Denn die sind dann, oder wenn sie zu uns kommen, was ich hoffe, dann bauen sie uns einen Teil des Schulhofs neu. Mhm. Initiiert durch die Kinder, was sie gerne hätten, wie das aussehen soll. Wir haben gesagt, wir hätten gerne einen inklusiv angelegten Schulhof oder einen Teil davon, wo eben alle Teilhabe am Spiel haben. Und das ist nichts anderes. Das ist nur was im ganz Kleinen. Und das andere, was du beschrieben hast, ist natürlich im ganz Großen mit einer unglaublichen Menge an Geld. Das haben wir aber auch im Nachhaltigkeitspreis beim Deutschen Schulleitungskongress. Wenn man sich da bewirbt, da sind auch 10.000 Euro im Spiel und. Das hilft uns Schulen aber enorm, nicht nur in der Außenwirkung, sondern gerade im inneren Fortschritt, weil wir auf einmal Geld haben, über das wir frei verfügen können. Das kommt dann bei uns eben nicht auf das laufende Girokonto, sondern es kommt auf das Treuhandkonto, weil das ein Wettbewerbsgeld ist, was wir aus unserer Kraft geschafft haben und wo wir dann wirklich auch 1:1 drüber verfügen dürfen. Und du schaffst es ohne Netzwerke nicht. Du schaffst es nicht ohne, es ist ja kein Bittstellen, sondern es ist ja ein, schaut mal, was wir machen. Mhm. Habt ihr nicht Lust und Interesse daran, das mit zu fördern, weil es ein Stück weit in den Stadtteil, in die gesamte Stadt oder auch ins, wo auch immer hinfließt und das ja auch etwas durchaus mit Prestige zu tun hat. Und das kann jeder und jede, weil es ist ja für jeden zugänglich. Und das ist auch okay. Man muss halt ein bisschen auf der Pirsch sein und sowas mitbekommen, dass es so etwas gibt, weil alleine kommen sie nicht zu einem und fragen nach.
Diese monetäre Geschichte ist ja auch deshalb so wichtig, weil ich lehne mich etwas aus dem Fenster, aus meiner Sicht die Grundschulen eigentlich die wichtigste Schulform überhaupt sind. Gleichzeitig haben wir es aber auch mit massiven Problemen zu tun. In einem Beitrag von SWR aktuell vom 9.7. dieses Jahres geht es um die Ergebnisse der VERA, also der Vergleichsarbeiten, in denen 24% der Kinder beim Lesen nicht den Mindeststandard erreicht haben. Hören wir mal rein.
Aktuell erreichen in den Vergleichsarbeiten mehr als 20% der Schülerinnen und Schüler beim Lesen nicht die Mindeststandards für einen Grundschulabschluss. Beim Rechnen und Zuhören sind es fast 30%. Laut der Studie verfehlen besonders häufig Kinder die Mindeststandards, die zu Hause nur wenig Deutsch sprechen. Ähnliche Ergebnisse zeigten bereits frühere Untersuchungen. 2022 ergab eine Studie des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, dass Kinder in den 4. Klassen in Baden-Württemberg zunehmend Probleme beim Lesen und Zuhören haben. Als Reaktion darauf hat sich die grün-schwarze Landesregierung dieses Jahr auf ein Förderprogramm in Kitas und Grundschulen für Kinder mit Sprachproblemen geeinigt. Darauf gab es unterschiedliche Reaktionen. Lehrerverbände begrüßten die Förderung, die Opposition im Landtag reagierte kritisch. Laut SPD enthält das Paket wenig Neues und kommt zu spät.
Zunächst einmal, zeigen sich die Probleme bei euch oder bei den Schulleitungen der Schulen, mit denen du sprichst, in der Form auch?
Die Frage ist ja erstmal zurückgerichtet, welche Probleme? Also die Probleme, dass die Mindeststandards nicht erreicht werden. Wir sind in Jahrgang 3. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Wir sind nicht Ende der Grundschulzeit. Das heißt, die Mindeststandards sind erst dann nicht erreicht, wenn ich Ende Jahrgang 4 drauf gucke. Ich finde, das ist nochmal ganz wichtig, das da auch nochmal in den Fokus zu nehmen.
Das stimmt, aber die IGLU-Studie vom letzten Jahr hat ja auch herausgearbeitet, dass dieses Viertel durchaus bleibt. Ne? Also da hieß es zumindest, soweit ich mich erinnere, ein Viertel der Kinder können bei Übertritt in die weiterführende Schule bestimmte Mindestkompetenzen nicht, und zwar jetzt nicht nur in Anführungsstrichen beim Lesen, sondern auch beim Schreiben und Rechnen. Und das ist ja dann schon fatal, oder?
Ja, definitiv. Die Frage ist aber ja auch, also wir gucken uns ja Symptome an. Wir gucken uns ja nicht die Ursache an, woher das überhaupt kommt. Und wir gucken uns ja genau einen Tag im Leben eines Drittklässlers und einer Drittklässlerin an, die, und das kann ich aus der eigenen Erfahrung bei uns aus der Schule sagen, egal wie gut die darauf beziehungsnah vorbereitet werden. Mein Team spricht mit den Kindern darüber, nicht inhaltlich, ganz klar, aber halt, was kommt auf euch zu? Wie sieht so ein Bogen aus? Wie funktioniert der Ablauf? Und du kannst noch so viel in die Beziehungsarbeit gehen, die Kinder stehen unter Druck. Und dann hast du an dem Tag vielleicht nicht nur Ausfälle wegen Krankheit, sondern du hast auch Ausfälle, weil die Kinder mit dieser Situation nicht zurechtkommen und einfach, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nicht das abliefern, was sie sonst abliefern. Mhm. Und das ist ein total verfälschtes Bild. Das hat nichts damit zu tun, sich anzugucken, wie der Prozess, der Lernprozess und die Entwicklung des Kindes ist, sondern es ist nur an diesem einen Tag, also es sind dreimal ein Tag für Vera, wo punktuell drauf geguckt wird, wie das Kind denn ist. Und das ist einfach total verfälscht. Und dann geben unsere Kolleginnen und Kollegen das in mühevoller Kleinstarbeit digital ein. Und dann wird das ausgewertet und dann müssen wir es auf der Schulkonferenz vorstellen. Und vor vielen, vielen Jahren hatte das durchaus seine zweifelhafte Berechtigung, sage ich mal, weil wir dann geguckt haben, wie wir in unseren Schulen, auch passend zu unseren Schulprofilen, das stärker in den Vordergrund nehmen, dass wir Kinder in den Bereichen fördern. Das haben wir gemacht. Mittlerweile haben wir seit, ich glaube, wir sind im 8. oder 9. Jahr, wo wir unsere sogenannten Spezi-Gruppen in Deutsch und Mathematik haben. Die laufen im Jahrgang parallel 5- bis 6-fach differenziert. Das heißt, ich sage jetzt mal Stunde X, mittwochs dritte Stunde, findet das Speziband Mathe statt. Und da gibt es 5- bis 6-fache Differenzierungen für die Kinder in Gruppen. Und die können im Laufe des Halbjahres und Jahres auch da diffundieren. Dann brauche ich auch keine Lesezeit mehr, die 3x20 Minuten hat.
Ja, da wollte ich gerade drauf raus, ja.
Da habe ich die Möglichkeit, bei uns im System abzubilden, dass ein Kind genau in diese Gruppe, wo es auch reingehört, mit den anderen Kindern gemeinsam an seinem Fortschritt arbeitet. Und wenn das Kind und auch die Lehrkraft gemeinsam merkt, da ist aber, du kannst mehr, dann schicke ich das Kind in die nächste Gruppe. Und das Kind kann aber auch noch mal in die andere Gruppe wieder gehen.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, kombiniert deine Kritik an dieser Lesezeit das, was du gerade auch mit Selbstverantwortung von Schulen gesagt hast, nämlich man könnte ja erstmal sagen, okay, die können nicht so gut lesen, die müssen mehr lesen, wir zählen 1 zu 1 zusammen, sie müssen jetzt halt lesen, okay. Aber so wie ich dich verstehe, ist es eben so, dass gut gemeint, nicht gleich gut gemacht ist, weil du eben sagst, naja, das, was wir hier schon machen, ist eine viel spezifischere, niveauorientierte Form der Förderung, die mit so einer dreimaligen 20-minütigen Lesezeit überhaupt nicht abgebildet wird.
Nein, denn wenn man es wirklich auch mal, wenn ich mich auch aus dem Fenster lehne und mitbekomme, also da kriege ich auch Schnappatmung, dass es Schulen geben soll, die die Lesezeit mit einem Gong beginnen und alle an der Schule lesen zur gleichen Zeit und dann nach 20 Minuten ertönt der nächste Gong und dann hören sie wieder auf. Das hat für mich was mit Käfighaltung zu tun.
Ja, das erinnert so ein ganz kleines bisschen an dieses Pavlovsche Experiment, ne? Und nur mit dem Unterschied, dass wenn der Gong beginnt, der Hund sozusagen nicht hungrig wird und anfängt zu sabbern, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit man nicht unbedingt Lust darauf hat zu lesen, denn wir kennen ja alle.
Genau.
Wir wissen ja, Autonomie führt dazu, dass man sich Dinge aussuchen kann. Wenn man quasi mehr oder weniger eingesperrt ist und sei es in zeitlichen Rahmen, ist das ein Problem. Du hast gerade von dieser Differenzierung gesprochen und da würde ich jetzt gerne überleiten zu dem, was ich ganz am Anfang der Folge auch eingeleitet habe, nämlich, dass du Dinge auch anders machst. Ist das ein Beispiel dafür, wie du auch Schulkultur veränderst? Oder würdest du sagen, nee, das ist jetzt eigentlich nur so eine kleine Insel. Veränderung von Schule, Lernen und Schulkultur findet noch auf ganz anderen Ebenen statt.
Ja, es ist eine der Inseln, die wir haben. So würde ich das bezeichnen. Für mich hat Schulentwicklung und Schulkultur ganz viel mit Gemeinschaft zu tun, mit Partizipation und mit echter Transparenz.
Und was
wir
heißt
als
das?
Schulleitung. Das heißt ganz klar, dass wir zum Beispiel, dass wir im Schulleitungsteam und in der Steuergruppe all unsere Ideen und unsere Möglichkeiten, die wir sehen, transparent machen. Und das große Beispiel, was wir aktuell so ein bisschen für uns als Pilotprojekt jetzt haben, ist, dass wir jetzt seit gut 1,5 Jahren Mikrofortbildungen anbieten und haben jetzt für uns pilotiert, dass die Mikrofortbildungen, die wir immer in einer Konferenz oder in einer Teamzeit mit implementiert haben, für Schulentwicklung da sind. Die werden also dann nach der Mikrofortbildung und ja des gemeinsamen Sprechens über Thema X auf einer Taskcard festgehalten.
Eine Taskcard, für diejenigen, die es noch nie gehört haben, ist eine Form von digitaler Leinwand, auf der man dann strukturell Inhalte allen zur Verfügung stellen kann. Genau.
Genau, und die Möglichkeit, da eben dann farblich zu markieren, ob es ein Thema ist, was rundum abgeschlossen war nach der Mikrofortbildung, ob es vielleicht Potenzial hat, nochmal in die Gemeinschaft zu kommen oder ob es ganz dringend, weil es auf der Hand liegt und wirklich brennt, mit in das Gesamtteam genommen wird, um zu schauen, wie können wir aus unserem Inneren Schulentwicklung wirklich angehen. Wir müssen als Schulleitung, das ist total klar, wir müssen groß denken können. Das ist ganz wichtig und wir müssen visionieren und wir brauchen Mut. Und gleichzeitig brauchen wir aber auch die vielen kleinen Schritte und wir müssen dann wieder runterbrechen. Und für mich ist es unglaublich wichtig, wirklich zu hören, was das Team braucht. Klar habe ich Ideen und es könnte sein, dass das Team das vielleicht gut findet. Aber darüber zu gehen und jetzt zu gucken, wo braucht es denn wirklich Unterstützung und wo haben wir Entwicklungsbedarfe, die aus dem ganz Inneren kommen, nämlich aus dem Kerngeschäft der Lehrkraft. Und dann zu gucken, wie können wir es ausweiten und wie kann Schule dann auf diese Entwicklungsschritte aufspringen. Das finde ich viel effektiver, als dass wir im Schulleitungsteam oder auch ein Schulleiter, eine Schulleiterin ganz alleine eine vage Idee davon haben könnte, wie denn die Schule weiterentwickelt werden dürfte.
Das fand ich gerade spannend, weil ich mit Murat Alpogus, der auch moderiert und so weiter, auf dem Podium darüber gestritten habe in gewisser Weise, wie Schulentwicklung eigentlich funktioniert, weil er immer sagte, das muss disruptiv sein. Und ich habe gesagt, gerade das, was du meinst, das Organische, also das ausgehend von der konkreten Situation, ist eigentlich das, was entscheidend ist, dass das angebunden wird an eine Form von Vision, die möglicherweise sogar als Utopie erstmal unerreicht bleibt, ist natürlich zwangsläufig, aber sozusagen hinzugehen und zu sagen, meine Utopie als Schulleiter oder wie auch immer, ist folgendes und wir machen das jetzt disruptiv, das heißt, ihr habt das zu machen. Das kann sein, dass das revolutionär klingt, aber die Erfolgschancen sehe ich da eher nicht so.
Nein, das crasht dir ganz schnell und das fliegt dir um die Ohren, weil es ist verankert im Menschen. Sobald jemand sagt, du musst das aber tun, habe ich eine Abwehrhaltung. Nee, das mache ich jetzt einfach erstmal nicht. Man lässt sich ungern Dinge vorschreiben, wenn sie denn nicht, und das würde ich gerne ergänzen, wenn sie denn nicht so daherkommen, dass wir keine Chance haben. Mhm. Und das erkläre ich meinem Team. Es gibt Dinge, da habe ich keine Chance. Das ist eine Vorgabe, da kann ich mich... Das müssen wir tun. Oder aber ich sage, da gibt's eine Vorgabe und jetzt gucken wir uns mal an, wie die aussieht, wie die geschrieben ist und haben wir vielleicht doch eine Möglichkeit, auch für uns da noch etwas in der Grauzone bunt malen zu können, damit wir kreativ damit umgehen und in die Umsetzung kommen.
Momentan gibt es vor allen Dingen, was die Grundschulen angeht, eine für mich leider Gottes immer wieder oberflächliche Kritik an digitalen Medien. Ich sage deshalb oberflächliche Kritik, weil das, was diejenigen, die es anbringen, gehört haben, ist, irgendwie macht Dänemark weniger digital und heißt das nicht, dass das in Deutschland auch so sein muss. Ja, ich finde auch, dass die Arbeit mit einem eigenen Endgerät, das auf einen selbst zugeschnitten ist und das eine Sogwirkung durch Signale, durch die eigenen verschiedenen Apps, die man hat und so weiter ausübt, restriktiv auch behandelt werden kann in bestimmten Kontexten. Also zum Beispiel in meiner Theater-AG würde ich keine Handys nutzen lassen. Gleichzeitig spricht das für mich aber nicht gegen den Einsatz von digitalen Medien, obviously, in Kontexten, in denen das organisch eingebunden werden kann. Jetzt bin ich erstmal Lehrer an einer weiterführenden Schule. Das heißt, ich kann sowieso sagen, passt mal auf, Leute, in Dänemark oder in den nordischen Ländern ist die Rolle zurück eine Rolle, die noch vor unserer Entwicklung landet. Die können 5 Schritte zurückgehen und sind immer noch vor uns. Das heißt, das ist nicht ganz vergleichbar. Aber gerade an der Grundschule entzündet sich dann ja oft eine relativ starke Diskussion. Wir hatten jetzt, um das noch kurz dazu zu sagen, zum Beispiel das Empfehlungsschreiben der Kultusministerkonferenz zum KI-Gebrauch. Und da hat die Kultusministerkonferenz die Empfehlung der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission zurückgewiesen, KI in der Grundschule eben noch nicht zu verwenden, und hat gesagt, doch, wir wollen das eigentlich machen, obwohl unsere eigenen Berater das anders sehen. So, sehr lange Hinführung. Wie stehst du zu diesem Themengebiet? Ich nenne es jetzt mal Digitalisierung, Digitalität und KI in der Grundschule.
Ich stehe dem sehr positiv gegenüber. Es hat den ganz einfachen Grund, dass wir ohne diese Begrifflichkeiten und Anwendungen keine lebensfähigen Schülerinnen und Schüler begleiten können. Also es gehört dazu wie ein Buch, es gehört dazu wie ein Bleistift und ein Radiergummi. Und es gehört genau dahin, wo es wichtig ist, dass die Kinder damit bestimmte Schritte gehen dürfen.
Aber siehst du die Gefahr auch, also jetzt zum Beispiel bei KI, dass man sagt, also wenn wir denen jetzt beibringen, wie die KI verwenden, dann kann es ja sein, dass die eben nicht dass das ihren Schrifterwerb stört zum Beispiel, ne, weil sie sich das einfach schreiben lassen und die Anstrengung nicht selber machen.
Naja gut, wir fahren ja diese Dinge parallel. Also wir machen ja nicht das eine oder das andere. Und wir setzen ja auch nicht ab dem ersten Tag in Jahrgang 1 den Kindern ein iPad vor die Nase, um dann zu sagen, so hier, herzlich willkommen und jetzt hast du nur noch einen Stift, mit dem du da drauf schreibst, sondern du hast den Bleistift da liegen. Und es ist ein Recherchetool, es ist aber auch gleichzeitig ein Präsentationstool, es ist ein Tool, mit dem ich Aufnahmen herstellen kann, es ist auch ein Lerntool mit unterschiedlichen Apps, die wir haben. Für uns war von Anfang an wichtig, und wir sind ja schon dadurch, dass wir MINT-zertifizierte Schule sind, nicht erst seit gestern auf dem Trip der Digitalität, sondern wir sind da schon eine ganze Weile auf dem Weg. Und für uns war von Anfang an wichtig, auch weit bevor ich an der Schule war, war das die oberste Priorität, weniger ist mehr, zu gucken, das, was wir anbieten, das bieten wir aber auch so an, dass wir die Kinder damit gut begleiten können, dass sie damit gut und sicher umgehen können. Und selbstverständlich gibt es Gefahren, das steht auch außer Frage. Aber wir können ja nicht einfach sagen, dadurch, dass wir es nicht nutzen, sind die Gefahren nicht mehr da. Mhm. Sondern wir müssen ja begleiten, wir müssen mit den Kindern ins Gespräch kommen, wir müssen mit den Kindern über Gefahren sprechen, wir müssen uns Gefahren anschauen und müssen gemeinsam überlegen, wie man die Kinder so weit fit machen kann, dass sie Gefahren erkennen, dass sie Fake News erkennen. Und das ist im Übergang vor allen Dingen natürlich auch wichtig. Und wir stellen uns, und das ist aber jetzt, da sind wir wieder beim Utopiebegriff, was wir uns vorstellen, wo wir aber noch nicht sind. Wir stellen uns eigentlich vor, dass wir wie so ein Baukastenprinzip für jede Lerngruppe individuell haben und dass je Lerngruppe Themen aufploppen und dieses dann aus dem Baukasten genommen wird und gesagt wird, so, hier gibt es eine große Schwierigkeit im Bereich des Klassenchats, der außerhalb der Klasse stattfindet, dennoch müssen wir ihn besprechen, weil es in die Schule reinschwappt. Und nicht in einem Lehrplan, der von oben nach unten oder von 1 bis 4 von unten nach oben abgearbeitet wird. Und dann kommen wir am Ende der 4 vielleicht mal hin zu Social Media und Gefahren auf TikTok. Sondern es kann durchaus sein, dass ein zweites Schuljahr damit, warum auch immer, situativ konfrontiert wird. Und dann muss ich da auch rein. Das heißt, am Ende ist es so, dass die Kinder bei uns ein Endgerät an die Hand bekommen, das Voreinstellungen von uns hat, das in die Hände der Kinder geht, aber nicht dauerhaft, sondern die sind in der Ausleihe. Unser Team, unsere Kolleginnen und Kollegen buchen das übers Ressourcentool digital und sagen, dann und dann brauche ich die, dann sind die gebucht, dann holen wir uns die und dann arbeiten die Kinder eben an ihren unterschiedlichen Themenbereichen. Und so kannst du und musst du damit gemeinschaftlich mit den Kindern arbeiten. Und wenn wir uns den Bereich der KI angucken, ist das ganz spannend, weil ich vor 2 Wochen ein Gespräch mit 2 KollegInnen hatte, die nämlich genau damit gearbeitet haben, aber nicht in der Hand der Kinder, denn auch da müssen wir tatsächlich aufpassen, welche rechtlichen Hintergründe das hat, sondern die haben eben der KI eigene Prompts schreiben lassen über die Lehrkraft, ne, über die digitale Tafel und haben dann auch gesagt, oh, und jetzt schreiben wir mal, bitte erkläre mir das als Viertklässlerin. Mhm. So, und dann kam wieder was ganz anderes. Und dann bist du wieder auf einer Metaebene, du bist im Schreiben, du bist im Formulieren, du bist im mündlichen Sprachgebrauch, hast die KI dabei und bekommst Informationen. Und bist gleichzeitig auch noch die oder derjenige, der darauf aufmerksam macht, was KI überhaupt bedeutet und wie wir sie sinnvoll einsetzen können. Es vergeht mittlerweile bei mir selber kein Tag mehr, wo ich KI nicht benutze.
Ja, Dito.
Das ist auch erst seit kurzem, weil man muss sich natürlich wieder mit dem Feld auseinandersetzen und überlegen, wie prompte ich richtig, was will ich überhaupt, wer bin ich, also wer ist die KI, und da muss man auch wieder reinkommen. Das gehört aber dazu.
Ja, ich meine, das Interessante daran ist interessant, dass du die W gesagt hast. Ich habe ja, ich habe einen Blogbeitrag geschrieben, das WWW-Prinzip. Ich habe das Prompt nicht neu erfunden. Ich fand nur, das kann man sich gut merken, www. Ja, wer bin ich, wer bist du als KI, was will ich von dir und wie sollst du es leisten? Und damit kommt man schon sehr weit. Das Irre daran ist, anders als in den vielen Jahren davor, habe ich das Gefühl, also ich will gar nicht missionarisch sein, weil wenn man das richtig verwendet, dann will man gar nicht mehr ohne. Und zwar nicht, weil es die Arbeit abnimmt, sondern weil es die Arbeit anders macht. Ich habe zu meiner Frau letztens gesagt, ich kann mich noch gut daran erinnern, in der Waldorfschule sind wir mal in den Wald gefahren, haben einen Baum gefällt. So, und dieser Baum, der wurde dann in Scheiben geschnitten. Jeder von uns hat eine Scheibe mitgenommen oder so ein Holzstück. Das war keine Scheiben, das war ein Holzstück. Und aus diesem Holzstück haben wir dann quasi in unterschiedlichsten, sehr über Wochen gehenden Arbeitsprozessen so einen ganz filigranen Brieföffner hergestellt. Und das mal zu machen, war ganz, ganz toll. Und das sollte man, glaube ich, auch tun. Aber was KI für mich leistet, ist gar nicht den Brieföffner herzustellen, sondern die Hobelarbeiten. Und das Schöne ist, wenn die Hobelarbeiten effizienter sind, das heißt, ich sozusagen gar nicht erst bei dem Holzstück anfange, sondern zumindest bei einer Form, also und das dann zu übernehmen, wäre ganz schlimm, aber das dann zu nehmen und als sozusagen ersten Entwurf einer Weiterarbeit zu nehmen, macht das Ganze teilweise natürlich nochmal viel sinnvoller. Ja, und letzter Punkt. Wir haben ja, den Gedanken finde ich auch so schön, dass Leute sagen, die KI-Spezialisten, die sich damit auskennen, wir haben nicht das Problem, dass die KI Menschen in jedem Gebiet einfach ersetzt, sondern es wird so sein, dass der Mensch mit KI den ohne KI ersetzt. Also der Jurist mit KI wird den ersetzen, der es nicht benutzt. Und wenn man das so ein bisschen fortspinnt, ist es ja total wichtig zu sagen, deshalb ist dieser produktive Gebrauch, dieser reflektierte Gebrauch eben so wichtig.
Ja, und dennoch finde ich, dass der Faktor Zeit auch mit KI gepaart eine Rolle spielt. Auf der einen Seite braucht es erstmal Zeit, um sich auch als Lehrkraft, als Schulleitung damit zu befassen. Und das darf es auch. Also auch da kann ich natürlich als Schulleitung sagen, so, KI ist super, aus dem und dem Grund habe ich da gelesen, habe ich schon selber gemacht, ihr müsst jetzt machen. Das fährt vor die Wand, wie bei allen anderen Dingen auch. Ich muss selber von mir aus eine Idee davon haben, warum KI mich unterstützen kann. Und ein Kollege hat mir vor einigen Wochen gesagt, er hat in Jahrgang 3 das große Thema auch nochmal lesen, sind wir wieder beim Lesen, und hatte gesagt, die Kinder hätten einfach unglaublich gerne individuelle Lesetexte. Haben wir früher mit Mühe und mit ganz viel Zeit individuell hergestellt. Und Alter, jetzt gibt er das ein. Und der ist innerhalb von fünf Minuten fertig.
Und das ist so ein Gamechanger, ne? Ich habe das, ja. Das ist so ein Gamechanger, weil du halt sagen kannst, hier ChatGPT, der bin ich, der bist du, das will ich. Text, Niveaustufe über Taylor
Richtig.
Swift. Oder
so,
über
pam,
Pferde.
Fertig.
Oder über
ja.
You know what.
Wir hatten Thema Hausschuhe. Ein Kind wollte einen Lesetext über Hausschuhe. Da musste er erstmal überlegen, wie lange es braucht, diese Überlegungen anzustellen, um überhaupt inhaltlich dem Kind was anbieten zu können. Und das war für ihn, wo er gesagt hat, das ist so erleichternd und es ist vor allen Dingen so individuell fürs Kind. Und da ist eine ganz andere Ebene auf einmal, mit der ich dann am nächsten Tag mit dem Lesetext zu den Kindern gehen kann. Und die haben sich nicht nur irre gefreut, sondern die waren verdammt nochmal motiviert, diesen Lesetext zu lesen. Die wollten lesen, was da inhaltlich und was auch individuell auf sie zugeschnitten ist. Das ist ganz großes Kino. Auch ich selber brauchte eine Zeit, um zu überlegen, wofür brauche ich KI eigentlich in Schulleitung? Und dann ist erstmal so diese gängige Überlegung, ja, für Elternbriefe oder für Nachrichten ans Team. Aber es ist so viel mehr. Und mit, je mehr ich mich damit beschäftige, kann ich ja auch nicht nur Texte mir erstellen lassen, sondern ich kann mir Bilder, gerade im DAF- und DATS-Bereich haben die Kolleginnen und Kollegen so individuelle Bilder erstellen lassen über die KI.
Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache für die, die es nicht wissen.
Auch das hat eine enorme Auswirkung auf die Schülerinnen und Schüler, weil sie für sich etwas Abgeschlossenes, ganz individuell zugeschnittenes präsentiert bekommen, um überhaupt in die Stunde zu starten, um eine Stunde zu beenden, um Dinge nochmal zu verfestigen und. Und für uns als Schulleitungen hat das einen enormen Vorteil, wenn wir KI nicht nur so nutzen, wie wir es gerade besprochen haben, sondern wenn sie sogar so konfiguriert ist, dass wir Dinge hinterlegen können und dass ich dadurch dann die Möglichkeit habe, mit den hinterlegten Dokumenten und Inhalten zu arbeiten, mir daraufhin wieder etwas hochzuladen, das dann in eine Form zu bringen. Und ich habe dadurch Anträge viel, viel schneller bearbeiten können und habe dadurch auch Ressourcen gespart und Zeit gespart. Beispiel Anträge auf Überprüfung zu den Förderschwerpunkten im Sonderpädagogikkapitel. Dauert unglaublich lange, hat mit einer KI unglaubliche Zeit Ersparnisse.
Inwiefern hast du das Gefühl, dass das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass dieser Gedanke ankommt? Also wir haben gerade schon gesagt, das KMK hat ein Empfehlungsschreiben rausgegeben, herzlichen Glückwunsch dafür, aber sozusagen in der Breite. Weil, vielleicht eine ganz kleine Anekdote, wenn ich Vorträge halte und frage, wer benutzt von euch KI einmal die Woche und so, da gehen schon viele Hände hoch. Wenn ich sage täglich, dann sind es 7. Und ich sage dann immer, okay, ich prognostiziere, innerhalb von einem Jahr werden da alle Hände hochgehen. Es geht gar nicht anders, weil und gleichzeitig muss man ja auch unheimlich aufpassen. Du hast gerade von Elternbriefen, zum Beispiel einen Elternbrief zum Thema, wir brauchen eine neue Lektüre, würde ich damit auch machen. Wenn Björn Tim auf dem Schulhof eine mitgegeben hat und es einen großen Konflikt gab, dann möchte ich das selber schreiben, ja? Und weil ich auch nicht wollen würde, dass mir jemand das mit KI bearbeitet hat, aber das sind teilweise hochgradig philosophische Fragen, die sich auch daraus ergeben, ja? Oder die Frage danach, wenn was wegfällt, wie nutze ich eigentlich die Zeit, die hinkommt? Das kann ja super toll sein, weil ich sage, ich bin jetzt effizienter geworden. Jetzt habe ich mehr Zeit für Beziehungsarbeit. Ich könnte aber auch sagen, jetzt bin ich effizienter geworden. Jetzt kann ich halt Chiller-Villa machen. Also, so. Zur Frage zurück, wie hast du das Gefühl, im Kontext Schulleitungsaustausch, wie dieses Thema gerade, also wie sehr ist das gerade in der Breite oder nicht in der Breite? Wie schätzt du das ein?
Also es kommt an, würde ich sagen. Ich denke, das ist ein Weg, den mehr und mehr betreten, sehr zögerlich anfangs, weil es natürlich etwas ist, was nicht fassbar und nicht greifbar ist und man irgendwie denkt, ja, aber jetzt unterhalte ich mich da mit irgendjemandem, den ich nicht sehe und der mir auch keine Mimik und Gestik zurückgeben kann und man schreibt trotzdem immer noch bitte und danke, so dass es das ist eigenartig. Es kommt an und ich würde deine Prognose, wie du gerade sagtest, da gehen 7 Hände hoch und dass sie in einem Jahr dann alle hoch sind. Ich glaube, es dauert nicht ein Jahr. Ich glaube, wir sind in einem halben Jahr sind wir schon ganz woanders. Also es ist ja so, dass wir in unserer, und ich nenne das ganz bewusst trotzdem so, in unserer Bildungsbubble, in der wir sind, uns ja enorm austauschen über Effizienz und über Neuerungen und über innovative Ansätze. Und dann sagt man immer sehr ketzerisch, ja, bei euch in der Bubble und das ist ja ganz klar. Und sage ich, Leute, wenn nur ein einziger oder eine einzige aus dieser Bubble weitergeht und dieses Feuer, was wir da entfacht haben, also es brennt ja, im positiven Sinne übrigens, ne? Also ich finde, Schule brennt negativ, aber Schule kann ja auch positiv brennen, indem sie ein Feuerwerk oder Funken versprüht. Und wenn ich nur eine Wunderkerze daraus mitnehme und die weitergebe und sage, pass mal auf, ich habe das und das mit der KI gemacht und ich zeig dir das auch mal, dann habe ich doch schon wieder jemanden dazu gewonnen. Wir sind alle unterschiedliche Menschen, manche sind sehr offensiv, manche sind sehr wollen und haben ganz viel Netzwerk, andere nicht, heißt aber ja nicht, dass sie sich nicht auch auf den Weg machen. Und das darf man, finde ich, nicht immer abwertend sehen, dass Menschen da noch nicht sind. Da können wir uns nicht einfach zurücklehnen und sagen, ja, ich für meinen Teil habe das jetzt super gemacht, ich bleib da aber jetzt auch und das ist wie, ich bleib auf meinem Arbeitsblatt sitzen, das darfst du nicht kopieren, das ist meins. Es ist totaler Schwachsinn. Da sollten wir eigentlich schon lange nicht mehr
sein. Mit anderen Worten, es bräuchte ein Format, bei dem jemand wie du über Beispiele reden kann und was dann mehrere 10.000 Menschen hören und die Wunderkerze quasi anbekommen.
Ja, genau.
Schön, dass du da warst, hätte ich beinahe gesagt. Aber eine Sache möchte ich nicht vergessen, nämlich für diejenigen, die sagen, okay, die Wunderkerze ist an. Wie lasse ich sie am Laufen? Gibt es ein, zwei Angebote, von denen du sagst, da kann man sehr schön nochmal nachlesen im Bereich, was wir besprochen haben, im Bereich Grundschule, Schulentwicklung, im Bereich KI, im Bereich Digitalisierung. Du kannst aber auch einfach sagen, also ich informiere mich gerne über folgenden Newsletter. Alles, was denjenigen, die jetzt zugehört haben und gesagt haben, das fand ich toll, weiterhelfen könnte.
Ich werde das öfters gefragt, ob ich nicht irgendeine Buchempfehlung habe oder ein Newsletter, und ich verneine das immer. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Der Grund ist das Netzwerk. Das Netzwerk, ich kann nur jedem wärmstens ans Herz legen, sich auszutauschen.
Wo würdest du das
mit
jetzt
den
machen?
Menschen. Naja, ich gucke einfach in die Nachbargrundschule und fahre darüber und frage die Schulleitung, können wir uns austauschen? Ich gucke in meine Dienstbesprechungen an Schulleitungen. Ich gucke über soziale Medien, wer da ist. Natürlich gucke ich auch mal irgendwo in den Newsletter. Du findest das nicht mehr gesammelt überall. Also du hast kein Sammelwerk und keine Bände von 15 an der Zahl, wo du nachschlagen kannst, sondern du musst schon ein bisschen Eigenaktivität mit reinbringen und dich dafür interessieren. Und dann hast du einen Fokus, der ist vielleicht mal mehr im Bereich MINT, dann ist der mal mehr im Bereich des Leseerwerbs und dann ist der mal in dem Bereich KI, und dann stürze ich mich da drauf und fuchs mich da ein. Aber es gibt für mich keine Nachschlagewerke oder keinen gesonderten Vorschlag. Da findest du alles. Da muss ich passen.
Okay. Liebe Anna, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir sehr, Bob. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.